immer wieder zu den Menschen, die sich um diesen Gott ganz besonders am Sonntagmorgen scharen, in die Gemeinschaft der Gläubigen, in die Gemeinschaft der Christen. Es ist eine wichtige Zeit und wir wünschen, wir beten und wir glauben auch hier von der Gnadenkirche her, dass Gott noch mehr Gnade schenkt und das ist immer wieder auch das Gebet, dass Menschen gezogen werden von ihm selber. Dass das Licht einfach zieht. Und deswegen habe ich auch heute schon gebetet, es werde Licht und das Licht wird in unseren Herzen, in unserem Verstand, in unserem Denken und auch das Wort von eben, dass wir das ernst nehmen, diese Stelle aus Hebräer 3, was? 3. Und auch wenn das Wort heute Morgen so ergeht, die Bibel sagt auch im Hebräerbrief, das gehörte Wort nützte ihnen nichts, weil es sich nicht mit Glauben verband. Also wir können hören, aber wenn es sich mit Glauben verbindet, dann zündet der Funke, dann geschieht was. Hören und glauben. Wir haben es gerade gesungen, dieses Lied Geist des Vaters, das uns erfüllt, das er wirkt, diese Stimme des Heiligen Geistes, dass wir die kennen. Und eines Abends, schon ein bisschen her, saß ich knienderweise oder kniete ich Schlafanzug bei meinen Eltern zu Hause vor meinem Bett und wollte noch kurz ein paar Dinge mit Gott besprechen. Und dann kam diese Stimme. Diese Stimme eben. Und hat gesagt, steh wieder auf, zieh dich an, nimm ein Buch, so ein gelbes, das heißt Jesus, unser Schicksal, aus dem Regal. Und dann fährst du an den Ort, hat er mir genannt, dort ist eine Tankstelle und da steht ein Mann, der wohnt in jenem Dorf. Den nimmst du mit und gibst ihm das Buch. Das war's. Und habe ich gedacht, jetzt wird's spannend. Gut, dann habe ich das gemacht. Und tatsächlich, da fuhr ich dann hin und sah dann schon weiten, da stand tatsächlich, also war ja schon abends, schon, also spät eigentlich schon, da stand ein Mann. Und dann habe ich da angehalten und habe ich gesagt, Sie wollen nach, Ort heißt Bötzingen, egal, irgendwo ist das, Kaiserstuhl, Sie wollen dahin. Ja, stimmt, sage ich. Ich fahre sie dahin, ich bin das Taxi und interessanterweise war das für den gar kein Problem. Er stieg dann auch ein und so fuhren wir dahin. Es ging vielleicht 10 Minuten, Viertelstunde höchstens und wir kamen über den Glauben zu sprechen. Ich habe ihm dann das Buch gegeben, er war ganz dankbar dafür, war ein bisschen verwundert, weil er nicht mehr genau wusste an dem Abend, wie er nach Hause kam. Aber Gott wusste es. Gott wusste es. Warum erzähle ich das? Weil es hat ein bisschen mit dem Thema zu tun heute. Wir sind beim zweiten Teil, nämlich das Wirken des Heiligen Geistes. Und ich kann auch nochmal, und ich muss das nochmal sagen, es wäre ein Unding, in einer Verkündigung jetzt dieses Thema abzuhandeln. Bitte, das ist nicht machbar, wir können nur allgemeine Dinge sagen, das werde ich auch tun. Aber das soll so ein kleines Beispiel gewesen sein, nur ein ganz kleines Beispiel, wie dann diese Verbindung zwischen dem Heiligen Geist und dem menschlichen Geist, das ist ja die Verbindung zwischen Christen und Gott über den Geist. Der Heilige Geist verbindet sich mit dem Menschlichen, bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind, Römer 8, Vers 16. Und diese Linie gilt es auch immer wieder zu berücksichtigen, wenn Gott zu Menschen redet. In der Regel redet er über den Geist. Und das war da so an diesem Abend und es war sehr ermutigend. Interessanterweise, und das sage ich auch dazu, hatte ich aber auch mal eine ähnliche Situation, ganz ähnlich, und ich bin gefahren und gefahren und gefahren, und da stand nirgends jemand. Das sage ich auch dazu. Warum? Weil dieses Wirken des Heiligen Geistes gehört ja nur im Bereich des Reiches Gottes, und alles im Reich Gottes ist wachstümlich. Das heißt, es beginnt klein, und man kann auch mal einen Fehler machen, und so wächst das alles immer mehr. Da ist keiner perfekt und vollkommen, sondern das ist alles, geht alles schrittweise, wie Gott sich das immer wachstümlich denkt. So auch bei diesem Thema. Jetzt bitte ich trotzdem nochmal, stehen wir auf. Ich bete noch zu Beginn der Verkündigung. O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre auch heute Morgen bei uns ein. Verbreite Licht und Klarheit, verbanne auch heute Trug und Schein. Gieß aus auch heute Morgen dein Heiligfeuer, rühr Herz und Lippen an, dass jeglicher Getreuer, jeder auch heute hier, den Herrn bekennen kann. Und Heiliger Geist, ich bete auch, dass du dein Wort bestätigst mit Zeichen und Wundern, damit wir klar sehen, dass wir es mit einem lebendigen Gott zu tun haben, dem alle Dinge möglich sind, auch heute Morgen, auch in einer kurzen Zeit von Gottesdienst, dass da viel geschehen kann in uns, weil du grenzenlose Macht hast. Wir vertrauen dir und deinem Wort, dem Namen Jesu. Amen. Amen. Erster Punkt, das Wirken des Heiligen Geistes. Also, nächste Folie. Erster Punkt, Wirken des Heiligen Geistes in der Welt. Jesus hat in diesen sogenannten Parakletensprüche, also über den Heiligen Geist sprach. Wir haben vorhin aus Johannes 14 gehört, Johannes 16 taucht auch einiges auf darüber. So eine grundlegende Aussage gemacht, was der Heilige Geist tun wird. Und die habe ich hier mal für euch auf der Folie. Und wenn er gekommen ist, er, diese Person des Heiligen Geistes, er, wenn er gekommen ist in die Welt, dann wird er Folgendes tun. Drei Dinge. Zuallererst, er wird sie überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht, von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Also Jesus sagt hier, eines der ersten Dinge, die der Heilige Geist tut, grundsätzlich auch im Leben eines Menschen, ist, er wird ihn überführen von Sünde. Das ist ganz, ganz wesentlich. Das ist auch abgeschattet im Alten Testament, in der Heiligtumslehre, im ganzen Bereich der Stiftshütte. Ja, das Wichtigste, das, was zuallererst da war, war der Sündopferaltar. Die Sündenfrage musste geklärt werden. Und ganz da hinten, da war dann die Bundeslade und so weiter. Aber es beginnt, Geschwister, auch heute. Wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus finden möchte, wenn er mit Gott in Verbindung treten will, dann kommt er um diese Sündenfrage nicht herum. Und da zeigt sich nämlich, ob es jemand ernst meint. Man kann nicht mit Gott anfangen zu leben, ohne für sich in Anspruch zu nehmen, dass man Sünder ist, dass man Erlösung braucht, dass man nicht gut genug ist für Gott. Niemand ist das. Die gute Nachricht ist, ist auch niemand schlecht, zu schlecht für ihn. Aber zu erkennen, dass man Sünder ist, dass man Vergebung seiner Schuld braucht und so weiter, das ist ganz arg wichtig. Der Heilige Geist wirkt das also. Das ist was eines seiner ersten Werke. Was er auch tut, ich glaube, ich habe da, gehen wir mal weiter, genau, hier habe ich es nochmal zusammengefasst. Also er wird die Welt überführen von Sünde. Wenn wir von Welt sprechen, ist das nicht nur allgemein, es betrifft dann auch die Menschen da drin. Er wird auch überführen von Gerechtigkeit, weil sie nicht an mich glauben. Und von Gerechtigkeit heißt es, weil ich zum Vater gehe. Gerechtigkeit meint hier auch, er berichtigt etwas, er macht es wieder recht, er sagt, stopp, ich will mal was korrigieren, es gibt nur einen Weg. Und das ist der Weg über meinen Sohn, der geht zu mir. Und das ist etwas, was in der nächsten Zeit ein großes Problem werden wird, weltweit, im interreligiösen Dialog. Da werden wir noch Nöte bekommen als Christen, wenn wir weiterhin behaupten, es gibt nur einen Weg, der zum Vater geht. Und dieser Weg ist eine Person, die heißt Jesus Christus. Das wird noch, das ist jetzt schon schwierig, das gibt noch was, muss man mal abwarten. In manchen Ländern ist es schon kritisch, da gibt es dann Leute, die sich in so Freikirchen einschleichen, in Kirchen einschleichen. Und wenn sie das hören, dann, die haben dann so ein Band mitlaufen, als Beweis, oder kaufen sich eine CD oder nehmen eine mit, umsonst. Und man denkt, Mensch, toll, ein Gast hört sich die Predigt an. In Wirklichkeit sucht er nur die Dinge raus, die entsprechenden Ansichten widersprechen. Dann heißt es, in dieser Kirche wurde Folgendes gesagt, die sind gegen das, die sind gegen jenes, die behaupten, Jesus wäre der einzige Weg, die diskriminieren die und die Lebensform. Können wir da nicht was dagegen unternehmen? Und dann ist alles noch in den Anfängen. Das Problem wird sein, wenn man genügend hat, die das auch so sehen, dann wird es schwierig. In manchen Ländern, Holland zum Beispiel, ist man da schon sehr weit. Dort hat man angefangen, wo es um die Homosexualität geht, auch als Lebensform. Und zwar nicht einfach so, sondern als Ehe. Dass man so lange immer wieder das Thema gebracht hat, immer wieder, bis man genügend hatte, um das dann auch politisch und so weiter gesetzentwurfsmäßig reinzubringen. Dann kam das nicht durch, wurde abgelehnt, dann hat man es immer wieder gebracht. Weißt du, so dieses Penetrante. Immer wieder, bis es dann durchkam. Mittlerweile ist man dort schon viel weiter. Jetzt ist man dort am Überlegen, wie kriegt man das hin, dass Beziehung mit Minderjährigen sexueller Art auch okay ist. Also, und noch, das noch sieht nicht gut aus, aber die sagen sich das Gleiche. Wir werden so lange, wir werden immer wieder mit dem kommen, immer wieder. Wir werden so lange Leute suchen, die es auch so sehen. Kluge Leute, weise Menschen, bis hin zu Pfarrern oder Psychologen. Alle, die das so immer wieder unterstützen, bis wir genügend haben. Und immer wieder werden wir es einbringen. Und irgendwann wird auch diese Hürde fallen. Ja, und Ähnliches wird vermutet von vielen bibelgläubigen Kreisen, dass man eben auch bei solchen Sachen irgendwann Schwierigkeiten bekommt. Aber der Heilige Geist ist davon relativ unbeeindruckt, der wirkt dennoch, ja, und er wird weiterhin die Welt überführen und sagen, wie es richtig ist, wer die Gerechtigkeit ist, wer denn sagt, was gut und schlecht ist. Dass es nicht so einfach nur das Gewissen des Einzelnen ist, sondern dass es da einen Maßstab gibt, den wir hier drin finden, die Heilige Schrift. Und dann wird auch von Gericht überführen, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Damit ist auch gemeint ein Hinweis auf ein ewiges Leben mit Gott oder ohne Gott. Glauben ja auch viele gar nicht mehr, dass da etwas passiert danach. Das ist einfach nur ganz allgemein, dass er da in der Welt versucht, etwas zu bewirken, hinzuweisen, Menschen, die zum Glauben finden müssen, die Sündenfrage klären, zu erkennen, nichts ist in der Maßstab, da braucht es was anderes. Und es gibt ein Leben nach dem Tod, da gibt es einmal ein Gericht. Da wird mal entschieden, wo es hingeht. Die Weichen werden jetzt gestellt, die können wir nicht mehr stellen, wenn wir gestorben sind. Wenn wir jetzt stellen, vor unserem Tod. Weiterer Punkt. Jetzt das Wirken des Heiligen Geistes in den Gläubigen, einfach mal ganz allgemein. Der Heilige Geist wohnt in jedem Gotteskind. Es gibt kein Kind Gottes ohne Heiligen Geist. Das geht nicht. Ja. Und deswegen kann man das ganz allgemein sagen. Ich habe da gar keine Bibelstelle, weil da gäbe es so viele. Das ist einfach klar. Und diese Römer 8, 16 Stelle wäre so ein Beispiel, dass der Heilige Geist, den menschlichen Geist bezeugt, da ist eine Verbindung. Ich bin jetzt nicht nur Geschöpf Gottes, wie jeder Mensch, sondern jetzt bin ich Kind Gottes geworden. Ich bin sein Kind, ich bin erlöst, ich bin von Neuem geboren. So sagt es ja die Bibel. Jesus sagt, wunder dich nicht zum Nikodemus, Johannes 3, dass ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Eine der wenigen Stellen, wo Jesus von müssen spricht. Oder das sagt, ihr müsst von Neuem geboren werden. Kommst du nicht drum rum, sagt Jesus. Zwei Punkte, die ich hier habe aus 2. Korinther 3, nämlich, dass der Heilige Geist Freiheit schenkt. Und man kann das so hören, genau, endlich bin ich frei. Endlich kann ich tun und lassen, was ich will. Freiheit, das ist ja ein tolles Wort. Wer will das nicht? Aber Freiheit meint hier ein bisschen was anderes. Freiheit meint im Grunde, endlich kann ich tun und lassen, was Gott will. So. Endlich kann ich mal machen, was der Herr mir sagt. Ah, da bin ich richtig frei drin, du. Endlich bin ich mal frei von meinem eigenen Wesen. Von diesem eigenen immer, von diesem Alten, von diesem, was alle sagen oder wie auch immer. Bin frei, da führt mich ein anderer. Ich bin frei. Ich möchte das mal schnell lesen, den Zusammenhang. 2. Korinther 3, da heißt es so. Der Herr aber ist der Geist. Das ist so ein Satz. Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Also Freiheit heißt nicht nur tun und lassen zu können, was Gott will. Freiheit heißt zum Beispiel auch frei sein von Dingen, die einen plagen. Also frei von Bindungen, frei von Süchten, frei von Abhängigkeiten, frei von Dingen, wo man genau weiß, ah, die Angewohnheit, die dient mir nicht, die dient meinem Nächsten nicht, die will der Herr nicht. Freiheit davon, frei von Dingen jeder Art. Also frei, Dinge zu lassen. Ich brauche das nicht mehr, ich bin frei davon. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, ich bin frei, Dinge zu tun, die ich früher nicht tat. Die ich nicht konnte, die ich mich nicht traute zu tun. Ich bin frei davon. Ich bin frei, Dinge zu lassen, ich bin frei, Dinge zu tun. Manch einer heute braucht die eine Freiheit. Frei sein von Dingen, die bisher waren, die nicht gut sind. Und ein anderer oder andere hier, die sind froh, wenn sie frei sind, Dinge zu tun. Frei, Dinge zu tun. Dann geht es in diesem Bibeltext weiter, da heißt es dann, Wir aber alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, nicht dem Herrn Jesus, dem Geist geschieht. Deswegen, er bewirkt die Umgestaltung eines jeden Einzelnen in das Bild Jesu. Ich weiß nicht, wer von uns sagen würde, habe ich erreicht, bin ich schon länger dabei, hier steht ein Umgestalteter, also hier vorne noch nicht alles umgestaltet und hier unten, also hier oben, da fehlt uns noch was. Aber alle zusammen sind wir auf dem Weg. Amen. Alle gemeinsam sind wir auf dem Weg. Das wird auch nicht enden hier unten. Geschwister, wir werden, auch wenn es uns schwerfällt zu glauben, wir werden den Stand Jesu nicht erreichen. Und zwar aus einem einfachen Grund. Weil er nicht nur Mensch war, er war auch Gott. Und ich bin nicht Gott. Und du bist auch nicht Gott. Wir werden nie Gott sein. Stell dir mal vor, wie schlimm das wäre. Das würde Gott nie zulassen. Es gibt einen Gott. Und alles ordnet sich dem unter. Und Jesus war der perfekte Mensch im Sinne von ganz Mensch und ganz Gott, der im Willen Gottes lebte, der ohne Sünde war. Ich habe die Woche auch mal jemand gesagt, unser Problem ist der Vollmachtsmangel. Oder hast du den nicht? Wenn du ohne Sünde lebst, wenn du immer im Willen Gottes bist, glaube ich, dann kannst du auch sagen, steh auf, sei sehend, zack, sei frei. Puh. Dann brauchen wir nur ein Wort, weil überhaupt nichts mehr hindert. Wenn man nur immer im Willen Gottes ist, ohne Sünde, also man hindert Gottes Wirken quasi nie, dann wäre das so. Aber ich kenne nur einen, bei dem das so war. Und das war Jesus. Und deswegen ist er unser Vorbild. Und wir sagen da nicht, oh, da komme ich ja nie hin. Sondern wir sagen, gut, wenn in der Bibel steht, wer sagt, dass er in ihm bleibt, schuldig ist, so zu wandeln, wie er gewandelt ist, das steht im Johannesbrief, dann scheint es eine Möglichkeit zu geben, sich immer mehr dem Vorbild anzunähern. Zu werden wie er. Aber ganz erreicht hat es meines Wissens nach noch niemand. Ich habe schon Leute gehört, die es von sich behauptet haben. Charles Spurgeon, bekannt sicher, war ein großer Prediger, der hatte mal jemanden getroffen, der hat es auch behauptet, dass er völlig verwandelt war in das Bild Jesu und Bruder aus der Gemeinde, völlig umgestaltet. Und der Spurgeon hat gedacht, das wollen wir mal testen. Und nach dem Gottesdienst zum Verabschieden, als der Bruder dann auch rausging, er hatte das vorbereitet, nahm er dann, ich mache das heute nicht, nahm er dann so einen Becher mit Wasser und ist dem hinterher, der wusste nicht, und hat ihn angeschüttet. Dann hat er sich, oh, was war das? Und dann stand aber der Prediger vor ihm und sagt, ja, umgestaltet ins Bild Jesu. Du reagierst genau, wie wenn ein Ungläubiger, ach, und der dann, ja, und dann war die Sache eigentlich gegessen. Ich mache das nicht, ich werde nicht diesen Becher dabei haben. Also wir sind auf dem Weg, Amen, auf dem Weg sind wir. Diesen Umwandlungsprozess, Verwandlung, Metamorphose steht da, umgewandelt werden. Von der Raupe zum Schmetterling. Das ist das Bild, was Paulus verwendet. Umgestaltet. Da könnte man jetzt viel dazu sagen, was die Raupe machen muss, damit sie Schmetterling wird. Dieser Verpuppungsprozess. Das Wichtigste nur am Rande. Irgendwann werde ich es mal erklären, länger. Weiß man aus der Biologie. Sie puppt sich dann ja so ein und dann verharrt sie im Grunde und macht nichts. Macht einfach nichts. Und dann entsteht so ein Druck. Sie vermummt sich selber und dann hängt die so da, das sieht ja so komisch aus. Und dann geschieht nichts und wisst ihr, was passiert? Die Vorgänge, die dann geschehen, biologisch hochkompliziert. Und dann entsteht ein Wahnsinnsdruck und plötzlich, wie aus dem Nichts, entstehen da so Flügel. Die hatte ja früher 1000 Beine, ne? Raupe, ganz viele so. Und plötzlich ist da was anderes und dann fallen Dinge ab. Und dann verwandelt sich da was. Sie macht eigentlich gar nichts. Sie lässt etwas mit sich geschehen. Und deswegen kann Paulus sagen, nicht verwandelt euch, sondern werdet verwandelt. Und ein Kind hat mal versucht, diesen Verwandlungsprozess zu beschleunigen mit einem Skalpell, wohl ganz vorsichtig, dass es schneller geht als doch der Schmetterling, der eine Raupe war, doch endlich raus und fliegen kann. Ganz vorsichtig an dem Korkorder geschnitten, dass ja nichts passiert. Hat es ganz vorsichtig aufgemacht. Und dann, oh, da war der Schmetterling, oh, toll. Und dann, ja, los. Und dann starb der Schmetterling. Warum? Das ist eine ganz, ganz tolle geistliche Lektion. Das wusste das Kind halt nicht. Es braucht diese Druck, so heißt das, diese Druckübungen, damit sich Muskeln ausbilden, um fliegen zu können. Es braucht diese Zeit, diesen Druck. Und wenn die Zeit reift, dann geht's. Und vorschnell abfliegen geht nicht. Auch wichtig für uns, dass wir uns Zeit lassen. In den Fußstapfen gehen, die Jesus vorbereitet. Nicht schneller, nicht langsamer. Weiter, er möchte in jedem Gotteskind ganz wohnen. Da werde ich nachher was dazu sagen. Das ist eine spannende Frage. Wenn Paulus sagt, werdet voll Geistes, werdet immer wieder voll Geistes. Ja, ist man dann auch halb voll oder leer oder wie voll? Da werde ich nachher was zu sagen. Er verteilt Gaben, gibt es ganze Kapitel in der Schrift. Und er lässt geistliche Frucht wachsen. Galater 5, Vers 22. Er liebe, Freude, Friede, Geduld und diese Dinge. Ich habe deswegen da ein Sternchen gemacht, weil das kommt ja an einem anderen Sonntag dann dran. Was ich jetzt aber wichtig finde, ist eben dieser drittletzte Punkt hier, die Frage bezüglich, ich möchte oder er möchte, der Heilige Geist in jedem Gotteskind ganz wohnen. Ganz wohnen. Gehen wir weiter. Also er möchte in jedem Gottesdienst ganz wohnen, in Gotteskind, das ist so. Und da habe ich jetzt ein paar Gedanken, die ich mit uns teilen möchte, die mir wichtig sind. Ich hatte ja letzten Sonntag am Anfang der Predigt gesagt, es gibt so verschiedene Zugänge, Ansätze. Warum es bei den Christen, ich hatte 7 Ansätze gezeigt, so viele Zugänge gibt zum Thema Heiliger Geist und keiner der Geschwister meint's böse. Gar keiner. Und jeder hat die Bibel aufgeschlagen. Und man kommt zu unter Umständen 7 verschiedenen Meinungen. Ich habe erklärt, warum das so ist. Das ist so. Und wichtig ist ja immer Liebe über Erkenntnis. Ja, wunderbar, das ist eine Grundlage der christlichen Lehre. Das sehen wir auch bei Jesus. Der hat Leute geliebt, die Feinde waren von ihm. Der hat Leute geliebt, wie die Schriftgelehrten, obwohl er sie ganz scharf zurechtweisen musste. Aber geliebt hat er sie. Jesus war Liebe in Person. Er hat gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater, Gott ist die Liebe. Wer mich sieht, sieht Gott, ich bin Liebe in Person. Da war die Liebe. Wenn du jemals jemanden sehen möchtest, der Liebe ist, dann hättest du damals dabei sein sollen, dann hättest du gesagt, da hinten läuft, da läuft die Liebe. Ja, schau mal, Liebe auf 2 Beinen, das könnte man wirklich sagen. Er war die Liebe in Person. Der Heilige Geist möchte in jedem Gotteskind ganz wohnen. Das Pfingstereignis in Apostelgeschichte 2 und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Wir wissen das ja im Obergemach, 120 Personen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt, also ganz, das ist dieses ganz erfüllt, ganz erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Das ist ja quasi die Geschichte, die wir in der Bibel lesen, von diesem Pfingsttag, von diesem Pfingsten damals in Jerusalem. Und dann wird weiter beschrieben, wie sich das so verhalten hat. Wir kennen, denke ich, sicherlich diesen Bericht. Und da müssen wir ganz klar festhalten, dass es das, so dieses Ereignis, vom heilsgeschichtlichen her nur ein einziges Mal gegeben hat. Das war im Grunde genommen der Geburtstag der Gemeinde Jesu. Da begann etwas, was bis zum heutigen Tag über die ganze Welt sich verbreitet und so lange andauern wird, bis, ich sage jetzt mal so, bis dann wieder sich einfach ausgedrückt wieder was abgewechselt wird, nämlich dann kommt wieder jemand von oben und ein anderer geht wieder hoch, nämlich der Geist in den Gläubigen verschwindet, weil Jesus kommt. Ja? Also er kommt ja den entgegen und so, Entrückung und diese ganzen Dinge, die dann geschehen. Jetzt sitzt Jesus zur Rechten, ist durch den Geist hier unten anwesend, wirkt und wohnt in den Gläubigen und so weiter, durch seinen Geist. Und trotzdem stimmt das, er sitzt zur Rechten. Also ganz streng genommen ist Jesus heute nicht hier, weil er zur Rechten sitzt, aber weil er ja allgegenwärtig ist und durch seinen Geist anwesend ist, ist er doch hier. Ja, das ist ja dieses Verständnis. Das ist ja immer sehr spannend, das haben wir letztes Mal uns angesehen, auch Stichwort Dreieinigkeit. Was aber interessant ist, dass sich diese Erfahrung, also das, was dort passiert ist, immer wieder ereignet hat. Ob das in der Bibel selber ist, ich lese da gerade ein paar Geschichten, ob es in der Kirchengeschichte ist, ich hörte von einer Erweckung in Afrika, da ist im Grunde, also man könnte fast sagen, das Ereignis hat sich wiederholt, aber das Ereignis kann sich nicht wiederholen. Aber die Erfahrung, die damals gemacht wurde, war so, da kam wie so ein Brausen, wie so ein Sturm, also wie man das so hört, wenn es so stürmt, in einen Hühner- oder Kuhstall. Hühner- oder Kuhstall. Und da hatten sich Christen über längere Zeit zum Gebet getroffen, über lange Zeit. Sie wollten Gottes Wirken neu erleben. Und dann ist das geschehen. Haben Leute berichtet, haben ja selber jemand erzählt, der da dabei war. Muss man stehen lassen. Und wir hatten das ja in dem Lied, O komm, du Geist der Wahrheit, in einer Strophe heißt es ja, dass ein neues Pfingstfest nah und fern soll der Herr irgendwie bereiten. Das ist in diese Richtung gemeint, aber wir wollen schon unterscheiden zwischen dem Pfingstereignis. Es gibt einmal Pfingsten, das ist Apostelgeschichte 2, aber die Erfahrung, das ist immer wieder geschehen. Und da möchte ich mal ein paar Bibelstellen euch einfach vorlesen. Im gleichen Kapitel, von dem Pfingsten berichtet, in Vers 39 steht, denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Welche Verheißung gilt? Das ist die Frage. Die Theologen sind sich ziemlich einig, welche Verheißung gemeint ist, nämlich die Verheißung in Apostelgeschichte 1, Vers 4. Da heißt es, und zwar von Jesus, er befahl ihnen, versammelt euch in Jerusalem, entfernt euch nicht, sondern dann wartet auf die Verheißung. Das ist die Verheißung des Vaters, die ihr von mir gehört habt. Und jetzt sagt er, welche Verheißung. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft nach nicht mehr vielen Tagen. Das ist dann geschehen. Und Petrus sagt in Kapitel 2, Vers 39, nachdem das alles passiert ist, das, was ihr hier seht, gilt nicht nur uns. Also Pfingsten war jetzt, aber das, was da alles geschehen ist, gilt auch weiterhin euren Kindern oder so weiter, all denen, die der Herr zurufen wird, also ein Hinweis auf das, dass das weitergeht. Und in Kapitel 4, Vers 31 steht geschrieben, als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Ja, waren sie es nicht? Scheinbar nicht, sonst wären sie nicht erfüllt worden. Und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Also wieder wurden Menschen, die gebetet haben, das waren keine ungläubigen Heiden, das waren gläubige Christen, die gebetet haben, wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Nicht, sie hatten ihn nicht, sondern sie waren nicht erfüllt. Und deswegen wurden sie erfüllt. Also, da ist Wasser drin, aber es ist nicht voll. Aber das Wasser ist drin. Und wenn man das jetzt unter den Wasserhahn hält und es laufen lässt, dann dauert es wenige Augenblicke, dann ist das nicht nur voll, dann überfließt das Glas. Na, dann fließt es über. Das sind so Begriffe, die auch das Neue Testament kennt. Komme ich heute noch drauf. In Apostelgeschichte 8 spielt sich Folgendes ab. Gemeinde war entstanden, die Dinge sind alles schon am Geschehen. Und dann heißt es in Kapitel 8, Vers 16, die Apostel gingen nach Samaria, die hatten das Wort angenommen. Wort annehmen heißt zum Glauben kommen, nicht Wort hören. Wort annehmen, aufnehmen, ich komme zum Glauben, ich bekehre mich, ich entscheide mich für ein Leben mit Jesus Christus. Und trotzdem hatte die Urgemeinde den Gedanken, wir sollten dennoch, sie sind Christen geworden, wunderbar. Aber sie sagten, wir senden mal Petrus und Johannes zu ihnen. Als diese hinabgekommen waren, beteten sie für sie, damit sie den Heiligen Geist empfangen, aber nicht, weil sie noch nicht hatten, kommen wir noch dazu, sondern dass sie erfüllt werden, denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Und das ist ganz interessant, weil man da manchmal denkt, ja Moment, das waren doch, die waren getauft auf den Namen des Herrn, man tauft ja Christen, warum muss man da noch beten, dass sie den Heiligen Geist bekommen? Die haben ihn doch schon, Christen haben ihn doch. Ja, natürlich hatten sie ihn. Sie hatten ihn. Christen haben den Heiligen Geist, ganz gewiss. Aber es war damals, zu dieser Zeit, wichtig, dass die Geschwister erleben, das, was hier ganz oben steht. Dass er ganz in ihnen wohnt. Ganz in ihnen. Für die war klar damals, ein Mensch, der zum Glauben kommt, vielleicht in unserer heutigen Zeit, der die Hand hebt im Zelt, der ein Übergabegebet spricht, der hat den Geist, der wird von neuem geboren durch den Geist. aber ist auch erfüllt mit Geist? Das war die Frage. Und das sehen wir in der Bibel, gibt es solche Hinweise, dass da die Geschwister immer wieder drauf geachtet haben. In Kapitel 9, Vers 17 heißt es, Ananias aber ging hin, kam in das Haus, legte Paulus, keinem geringen als Paulus, die Hände auf und sprach, Bruder, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist, auf dem Weg, den du kamst. Und viele gehen davon aus, gehöre ich auch dazu, dass sie sagen, als Paulus vom Pferd, Esel, was es immer war, gefallen ist, mit diesem Licht vor Damaskus. Dann sagt er ja, wer ist das? Und spricht dann Herr zu dem, den er da wahrnimmt. Dass das die Hinwendung zu ihm war. Da wurde er überführt von Gott und hat gemerkt, ich muss alles ändern. Ich habe die verfolgt, die Christen. Jetzt begegnen wir Christus selber und kapituliert vor ihm. Dann wird er blind. Ja, diese paar Tage, dann kommt dieser Bruder, legt ihm die Hände auf und sagt, ich bete, dass du wieder sehen kannst und mit Heiligem Geist erfüllt werdest. Und sogleich wurde er sehend und ja, sind diese Dinge geschehen. Apostelgeschichte 9. In Apostelgeschichte 10 ist folgende Situation, ich lese das vor. Der Petrus predigt gerade von der Erlösung. Mittendrin, Jesus starb und am Kreuz von Golgatha, ich habe das noch mitbekommen, ich war dabei, ich habe ihn verleugnet, hat vielleicht alles berichtet, die Leute tun Buße, sie erkennen, Mensch, Jesus ist der Herr. Und wenden sich Gott zu, wenden sich Jesus zu. Und ich lese mitten in der Predigt, da heißt es, diesem geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Und die Leute nehmen das auf, jawohl. Das tue ich. Vergebung für meine Sünden in Anspruch nehmen. Und während Petrus noch diese Worte redete, er hatte gerade die Erlösung, das war gerade geschehen. Fiel der Heilige Geist, wie an Pfingsten fast. Fiel heißt es. Fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass nun auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen war, denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Also der Geist fiel nicht nur an Pfingsten, auch da fiel er wieder in Kapitel 19, Vers 6, wieder so eine Situation, dass er fiel. Da heißt es, als sie es aber gehört hatten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Menschen haben das Wort gehört, sind gläubig geworden, ließen sich taufen, hatten den Geist natürlich, waren Christen geworden. Und dann sagt Paulus, stopp, noch nicht beendet, halt. Ich würde noch gern eines machen. Ich würde euch gerne, und so steht es hier, und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie. Sie redeten in Sprachen und weissagten, waren etwa insgesamt 12 Männer. Also das ist jetzt in Kapitel 19. Und die Kirchengeschichte hatte auch einige, ich weiß gar nicht, ob ich das hier drin habe, einige Hinweise, dass das sich tatsächlich fortgesetzt hat. Ich hatte das schon mal erklärt. Dem dynamischen Wirken des Geistes wurde leider nach und nach Ämter und Institutionen und Päpste. Und dann gab es ja im Grunde zur Entstehung der römisch-katholischen Kirche, da gab es die Kardinäle und das Wirken Gottes, diese Charismen, wo Gott einfach wirkt, wurden immer weniger. Und je weniger das wurde, desto mehr kamen Ämter und Paragraphen und Kardinäle und Dekrete und Dogmen und Schriften und so weiter auf. Das hat sich richtig so, kann man richtig so sehen, über die Jahre hat sich das verändert. Das war ein Problem gewesen. Aber was nie ganz aufgehört hat, weißt du, das finde ich so toll wie bei Wasser, das bahnt sich immer einen Weg. Irgendwo schlüpft es durch. Und so ist Gott. Wir können Gottes Kraft und Gottes Wirken, wir können es nicht aufhalten. Wenn mein Herz sich verschließt und deins ist offen, dann geht er bei dir rein. Da geht er bei dir weiter. Und wenn deins zu ist und meins ist offen, dann macht er bei mir weiter. Wenn all unsere Herzen verschlossen wären, dann geht er halt zu anderen. Macht nichts. Wenn aber alle unsere Herzen offen sind, dann ist das möglich, wovon wir alle träumen, dass Gott grenzenlos wirken kann, sogar in Gottesdiensten. Stell dir mal vor, ich weiß noch gar nicht genau, wie das aussehen könnte. Das aussehen könnte. Ich habe manches erlebt in meinem Leben, wo Gott gewaltige Dinge gewirkt hat. Leider ist das länger her. Ich habe das seither nie wieder gesehen. In keiner Kirche, in keiner Gemeinde, bei keiner Erweckung. weiß nicht, was noch möglich ist. Ich war selber dabei, dass in einer kleinen Runde die Menschen so Kanäle Gottes waren. Wenn jemand zur Tür reinkam, dann hat der Leiter auf einen gezeigt, von mir ist Edith, und dann sagte Edith ganz liebevoll, also das war doch halt irgendjemand, sagt dann, war so ein Beispiel, da kam jemand rein, kannten wir nicht, keiner kannte ihn, er zeigt auf einen, dann sagt der zu dem Mensch, der reinkommt, sie leben in Ehebruch. Keine Sekunde später fällt er gerade auf den Boden und sagt, Gott muss hier sein, Gott muss hier sein. Und es hat uns erinnert an die Stelle in 1. Korinther 14, da heißt es, wenn ein Unkundiger reinkommt, wird er von allen beurteilt und überführt, fällt auf sein Angesicht und bekennt, dass Gott in ihrer Mitte ist. Geschwister, wo ist das? Sag mir eine Gemeinde, wo das ist. Manchmal denke ich, Gott macht das aus Gnade nicht. Es könnte nämlich sein, dass wir gar nicht die Unkundigen so, sondern vielleicht müssten wir auf uns zeigen. Dass bei uns noch Dinge sind im Herzen. Da müssten wir quasi in der eigenen Gemeinde auf die Knie fallen und sagen, Gott ist hier. Und das wer will das schon? Also da hindern wir manchmal Gott noch zu sehr. Angefangen vielleicht bei den Verantwortlichen, da dürfen wir keinen ausnehmen. Aber stellt euch mal vor, wenn es so weit kommt, dass das, was hier geschrieben steht, tatsächlich geschieht. Jeder habe etwas. Ein Psalm, Zungenrede, Auslegung, ein Wort, ein Traum. Alles in Ordnung, anständig und in Ordnung. Und die Menschen, die kommen, sagen, entweder nie wieder zur Gnadenkirche oder immerhin, weil da ist Gott. So war das ganz am Anfang. Sie trauten sich nicht, sich ihnen anzuschließen, weil sie wussten, wenn wir dahin gehen, müssen wir unser Leben ändern. Oder sie sagten, nichts wie hin. Ich kann hinkommen mit meiner größten Sünde und die sind gnädig und liebevoll zu mir und Gott verwandelt mich und ich darf mein Leben verändern. Ist toll, wenn wir vielleicht irgendwann mal an diesen Punkt kommen, dass Gott ungehindert wirken kann oder einfach noch ungehinderter wie bisher. Ja. Die Kirchengeschichte sagt zum Beispiel, Irenäus sagte, aus diesem Grund erklärt der Apostel Weisheit für die Vollkommenen, wobei der die Vollkommenen nennt, die den Heiligen Geist empfangen haben und durch den Geist in Zungen reden, wie er selber in Zungen redet. In gleicher Weise hören wir viele Brüder in der Gemeinde, die prophetische Gaben haben, durch den Geist in vielen Arten von Zungen reden und so weiter, sagt ein Kirchenvater. Oder Tertullian sagte, er soll einen Psalm, eine Vision, ein Gebet im Geist hervorbringen. Alle diese Zeichen geistlicher Gaben kommen bei mir ohne Schwierigkeiten zum Vorschein. Stell mal vor, das war nicht Hochmut. Das sagt, ja, klar, logisch, warum? Hat jemand ein Problem? Ist doch normal, sagt der Mann. Augustinus sagte, und stellt diese Frage im 5. Jahrhundert, da hat die römisch-katholische Kirche schon ganz stark Raum und das Wirken des Geistes und den Raum für das Wirken genommen, das sagt dieser Mann, Augustinus, 5. Jahrhundert, Mensch, wer erwartet denn heute noch, dass der Heilige Geist wie früher durch Handauflegung mit dem Zeichen der Zungenrede empfangen wird? Wo ist das denn? Warum ist denn das verschwunden? Sagt der Mann. Der sagt nicht, toll, es ist weg, der sagt, schade, was geht uns denn da verloren? Also das sind einfach Zitate von Leuten aus der Kirchengeschichte. Und weltweites Wirken Gottes, das ist auch etwas, was man hier anführen muss. Ich hatte diese Tage auch mit jemand gesprochen, der ist Pastor bei einer Mennonitengemeinde. Und das war ganz interessant, wir kamen so auf dieses Thema Heiliger Geist. Ich habe erzählt von der Predigtserie und so. Und hat er gesagt, ja, also er kennt das eher so. Jesus, ja. Vater, ja. Heiliger Geist, weiß ich nicht. Sage ich jetzt nochmal, du bist Pastor. Ja, ja, klar. Ja, weiß ich nicht. Aber das Wort, ja, und er kennt jetzt Leute und so. Und er merkt jetzt, da tut sich einiges. Und er wusste gar nicht, das hat er gelesen irgendwo, dass 50% aller wiedergeborenen Christen auf dem Planeten, auf dem wir uns befinden, in Zungen reden. Klar, weiß ich schon. Weltweit ist enorm, was da geschieht. Leute, die zum Glauben kommen und diese Dinge erleben. Weltweit. Und dann hat er gesagt, es ist doch wohl so, dass Deutschland nicht der Maßstab ist. Sag ich, ja. Amen. Leider ist das so. Geschwister, wir sind, was Christentum angeht, in Deutschland absolut am untersten Level, also unterste Fahnenstange. Wenn jemand Gemeindewachstum studiert oder Erweckung, eine Studienreise unternimmt, quer durch die ganzen Kontinente, wird er nicht nach Deutschland kommen. Wird es nicht tun. Er liest ein bisschen was über die Reformation, ein paar Aufbrüche in unserem Land. Aber wo wirklich Großes geschieht, auch in unseren Tagen, das ist eher in anderen Erdteilen. Das ist schade, dass es nicht bei uns ist. Aber toll für die, wo es ist. Ja, also diese Dinge sind tatsächlich am Geschehen. Wir halten also fest, Pfingsten selber war ein einziges Mal, wird sich nie wiederholen. Aber die Erfahrung, die Menschen gemacht haben dort, das ist immer wieder geschehen, ob es in der Bibel selber war, ob es in der Kirchengeschichte war oder bei dem, was man weltweit sieht am Wirken Gottes. Wichtig dazu noch, nicht alles, was dem Geist Gottes zugeschrieben ist, ist vom Heiligen Geist. Ganz wichtig. Ich sagte kürzlich einem Pastor aus einer charismatischen Gemeinde, wenn zu dir ein Mormone in die Gemeinde kommt, die Mormonen reden auch in Zungen, und der Mormone spricht da in Zungen, und dann sagt er, er wusste schon, auf was ich raus will, dann sagt er zu mir, hoffentlich legt es keiner meiner Geschwister aus, weil das wäre totales Chaos. Sag ich, würden wir das überhaupt erkennen? Würden wir erkennen? Sind wir so weit, dass wir unterscheiden können? Was ist von Gott? Prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Prüft sie. Nicht alles, wo Heiliger Geist draufsteht, ist Heiliger Geist drin. Das ist ja genau das, auf was wir achten wollen, auch hier in der Gemeinde. Wie schlimm ist das, wenn Dinge Gott in die Schuhe geschoben sind, die nicht von ihm sind oder die gar vom Feind sind. Am Ende der Zeit wird es so sein, da kommen Leute im Namen Jesu und tun Wunder und Dämonen austreiben und heilen und alles. Und Jesus sagt, steht ja geschrieben, Matthäus 7, dass die kommen. In deinem Namen haben wir, bam, bam, bam. Jesus sagt, kennen wir uns? Nö. Gerade abhauen, wir kennen uns nicht. Aber wir haben doch in deinem Namen, sagt er, ja und? Im Namen Jesu, das ist noch kein Hinweis. Also wir sehen, wir leben in einer spannenden Zeit, wenn die Christusse auftauchen, hier und dort. Zeichen und Wunder der Lüge und so weiter. Antichristliche Tendenzen. Deswegen ist es so wichtig, o komm du Geist der Wahrheit und nicht der Lüge. Ja. Weiter. Nächste Folie. Synonyma heißt Begriffe, die das Gleiche meinen, für diese, ich habe jetzt mal diese Fülle des Geistes, also dieses ganz Ausfüllen. Jesus hat gesagt, denn Johannes taufte mit Wasser, ja, Johannes der Täufer, ihr aber werdet mit oder in Heiligem Geist getauft werden, in nicht mehr vielen Tagen. Das ist eindeutig, was er damit meint. Er spricht auf Pfingsten das hin. Als dann dieser Geist kam, wo es heißt, sie wurden erfüllt, Apostelgeschichte 2, sie wurden alle erfüllt, das ist das, was er meint mit getauft. Das ist also ein Synonym. Das gehört zusammen. Dieses Taufe in oder im Heiligen Geist taucht in jedem der Evangelien auf. Da habe ich früher, also vor 20 Jahren, wusste ich gar nicht. Ich habe das gar nicht gelesen. Was in jedem der Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Schaut, wenn etwas einmal auftaucht, muss man immer vorsichtig sein. Sollte nicht aus einer einzigen Stelle irgendwie eine Lehre machen. Die Bibel spricht von 2 oder 3 Zeugen. Taucht es aber 4-mal auf, dann ist es schon eine recht zuverlässige Geschichte. Und überall steht eben diese Passage drin, wo Johannes der Täufer, zwar ja in dieser Geschichte bei der Taufe Jesu, dann sagt, ich taufe mit Wasser, aber da kommt mal einer, der ist größer als ich. Ich darf nicht mal seine Schuhe binden. Wenn der kommt, der wird mit Feuer, mit Heiligen Geist, wird er taufen. Und die wussten alle gar nicht, was meint denn der? Aber an Pfingsten war es dann klar, weil Jesus in Apostelgeschichte 1, Vers 5 sagt, das ist das. Das macht der, das geschieht. Ein weiteres Wort für diese Geistesfülle, also das ist das gleiche gemeint, Synonyms, dasselbe gemeint, ist empfangen. Das ist sehr wichtig. Sonst meint man, Moment, empfangen heißt doch, ich krieg was, bevor ich es habe. Also ich hatte es noch nicht und deswegen bekomme ich es. Aber das ist nicht, im Griechischen meint empfangen nicht dieses Empfangen. Empfangen heißt nicht, da hatte ich noch nichts. Schaut, Johannes 7. Das ist die Stelle, wir kennen die alle, wo Jesus sagt, von dem Ströme lebendigen Wassers fließen. Kennen wir. Da heißt es, Johannes 7, Vers 38 und 39, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wer kennt diese Stelle? Einmal fragen, schon mal gehört. Ja. Wer an mich glaubt, und zwar, wie die Schrift sagt. Von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das wäre jetzt dieses Bild mit dem Überfließen, ja. Und jetzt geht's aber weiter. Und das ist vielen nicht bekannt. Ja, interessant, ob ihr wisst, wie es weitergeht. Dann geht's nämlich so weiter. Dies sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten. Und jetzt kommt was ganz Komisches. Die an ihn glaubten. Also die schon glaubten. Und das ist eben auch ein Hinweis, dass da Leute den Heiligen Geist haben, aber so wie hier, da ist schon was da, aber das ist noch nicht voll, ganz überfließend. Also Johannes 7, 38, wo Jesus schon einen Hinweis gibt auf das, was geschieht. Er sagt nicht, ihr kriegt den Heiligen Geist, wenn ihr zum Glauben kommt, sondern er sagt, es geht hier um was anderes. Es geht hier um ein Überfließen. Wer glaubt, wie die Schrift sagt, deswegen muss man in die Schrift gehen, dessen da werden Dinge überfließen, aber das gilt für, das geht um den Geist, den die empfangen sollten, die an ihn schon glauben. Nicht glauben werden, schon glauben. Genau, empfangen und andere Beispiele. Apostelgeschichte 1, Vers 8 kennen wir auch. Da sagte, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Samaria bis an die Enden der Erde. Das hat sich ja ereignet an Pfingsten. Ihr werdet Kraft empfangen. Der Geist der Kraft, der gibt, der Kraft gibt, den haben sie empfangen, aber nicht empfangen, weil sie es nicht hatten, sondern in dieser Fülle. Sie wurden ja erfüllt. Ja, das ist eben ganz arg wichtig. Apostelgeschichte 19, Vers 2 sagt dasselbe. Eine andere Stelle wäre Fülle und Erfüllen. Also die Bibel spricht immer wieder davon, dass es möglich ist, das ist Beispiel gut mit dem Glas, dass man unterschiedliche Menge von Geist hat. Also der Paulus sagt, werdet voll Geistes. Warum sagt er das eigentlich? Warum sagt er das? Weil er weiß, wie wichtig das ist. Er sagt nicht, bekommt ihn endlich. Sie hatten ihn ja als Christen. Aber er sagt, werdet voll, immer wieder voll. Übrigens gibt er da einen Hinweis, dass Lobpreis und Anbetung eine Hilfsmöglichkeit sind. Indem ihr zueinander in Lobpreis, in Psalmen und so steht dann da, singt und spielt und im Herzen und so. Epheser 5, 17 und 18 steht das. Füllen, erfüllen. Füllen, erfüllen. Alles das Gleiche gemeint. Dieses Fülle, Taufe, Empfangen, Füllen, Erfüllen. Ausgießen ist auch ein Wort dafür. Ausgießen im Sinne von so lange, bis es überfließt. Das ist das, was Gott möchte. Und auch fallen auf, der Geist viel auf. Das Fallen ist wichtig, das bedeutet nämlich, das kommt immer von oben. Und es gibt auch einen Geist von unten, ein dämonischer Geist, ein pseudo-heiliger Geist, der gar nicht von Gott ist. Man sieht übrigens nicht anhand der Gaben des Geistes, ob jemand mit Gott lebt. Frag die Geschwister in Korinth, die Gemeinde, die evangelisch-freikirchliche Gemeinde in Korinth, müsst ihr mal fragen. Die hatten alle Gaben. Paulus sagt, ihr habt an keiner Geistesgabe mangelt. Aber alles da, wunderbar. Und dann sagt er an anderen Stelle, ihr seid alle fleischlich. Ich hätte früher gedacht, naja, wenn man die Gaben hat, ist man doch geistlich. Nee, nichts der Fall gewesen. Sie hatten alle Gaben und sie waren alle fleischlich. Ja, tolle Gleichung. Könnte man denken, ist man dann automatisch fleischlich, wenn man die Gaben hat? Auch nicht. Aber in Korinth war das so, grauenvolle Sünden waren da. In der Gemeinde, da Paulus sagt, wir müssen mal den Bruder dem Teufel übergeben, das hat ja keinen Wert. Raus mit dem. Lebt ein Ehebuch mit der Schwiegermutter, das ist ja Wahnsinn. Und singt hier Lieder, Jesus ist groß. Raus, raus, raus. Ganz schlimme Zustände waren es in Korinth. Aber die Gaben waren da. Paulus sagt nicht, die Gaben sind schlimm. Er sagt nur, es muss ein bisschen Ordnung rein, dann läuft's. Ja? Also, fallen auf ist was von oben. Was von oben kommt immer das Gute, von unten ist immer schwierig. Ja. Deswegen nicht so sehr die Gaben, sondern die Früchte. Im Idealfall beides. 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 Früchte, den Charakter Jesu widerspiegeln, Liebe, Freude, Friede. Und die Gaben des Geistes. Paulus sagt, aber wenn du Gabe hast, den jede Krankheit in einem Nu wegzubeten, wenn du Berge versetzt im Glauben, ist wunderbar, wenn du keine Liebe hast, ist es leider nichts wert. Also wir sehen hier, wie wichtig beides ist. Beides. Früchte, Gaben. Übernächsten Sonntag kommt es, glaube ich, dran. Und das Letzte ist dieses Schenken und dieses Geben. Diese Stelle lese ich noch zum Abschluss. Apostelgeschichte 8, Vers 14. Da steht... als die Apostel in Jerusalem gehört hatten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hat. Wunderbar, sind zum Glauben gekommen. Sagen die, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen, als diese hinabgekommen waren, beteten sie für sie, damit sie den Heiligen Geist empfangen möchten. Ich habe gesagt, empfangen steht für die Fülle, dann passt's. Nicht, sie hatten ihn nicht. Du kannst nicht das Wort annehmen und gläubig werden und den Heiligen Geist nicht haben. Aber die wussten damals schon, wer zum Glauben kommt, und ich habe das oft erlebt, ihr doch auch, sicherlich, dass Menschen zum Glauben kommen, da ist doch noch nicht alles geklärt dann. Da gibt's Menschen, die kommen zum Glauben, die haben doch nicht eine biblische Sündenerkenntnis. Das dauert doch noch. Die sind noch nicht in dem drin. Noch nicht erfüllt mit dem Heiligen Geist. Wer bei Großevangelisationen so schon war, da wird aufgerufen, komm nach vorne, Hand hoch, dann kommen Leute vor, beten, Übergabegebet. Ja, sind die erfüllt mit Geist? Überleg mal. Sind die voll Geistes? Sind die so voll Geistes, wie die Bibel sagt, dass man voll Geistes ist? Nein. Sie haben den Geist, sie sind von Neuem geboren. Aber das ist doch erst der Anfang, Geschwisterkind Gottes sein, ist doch nicht das Ende. Ich bin so aufgewachsen. Das Ziel ist, dass du ein Kind Gottes wirst. Und dann wurde ich eins, sage ich, und jetzt? Nicht jetzt, das war's. Sage ich, aber wie, war das war's? Es muss doch weiter mit Jesus gehen. Ja, du bist Kind Gottes und fertig. Sage ich, ja, das ist ja das größte Wunder. Geschwister, das ist das größte Wunder, dass ein Mensch Kind Gottes wird. Amen. Dabei bleibt's. Aber die Bibel spricht noch von anderen Dingen. Verwandelt werden, was ist mit dem? Und deswegen drehte sich in den Gottesdiensten, die ich seit Kind besucht hatte, jede Predigt immer nur um einen Vers. Auch wenn viele Bibeltexte genannt, immer um einen. Johannes 3,16. Da habe ich meine Eltern mal gefragt, sage ich, du, wir glauben doch alle schon an Jesus. Was? Ja, ja. Sag ich, ja, aber es gibt doch noch andere Dinge da drin. Ja, glaube an Jesus und. Dann habe ich später gedacht, als wir das erste Kind bekamen, die Lea kam in Schramberg zur Welt. Kaum war sie da, habe ich die Hand aufs Kind gelegt im Kreissaal und kam raus, klack, da die Hand drauf. Und da habe ich gesagt, danke, Herr Jesus, dass sie noch nicht am Ende ist. Danke, habe noch das Ding da durchgeschnipfelt. Danke, also Geschwister. Von Neuem geboren ist doch nicht das Ende. Ist doch der Anfang. Ist doch der Anfang. Wenn Menschen hier in der Gemeinde zum Glauben finden, dann möchten wir, dass ihr das wisst. Und das sage ich euch. Wenn du Kind Gottes wirst, hast du das größte Wunder erlebt in deinem Leben. Aber dann geht's erst los mit ihm und ist nicht zu Ende. Dann beginnt alles. Dann wächst man heran. Wie die Menschen, auch wie die Kinder in der Kinderstunde. Dann sind sie in der Jugend, irgendwann sind Senioren, irgendwann sieht man noch den Namen auf den Steinen da drüben. So ist doch die Entwicklung. So ist die Entwicklung. Ja, so ist doch die Entwicklung. Wenn's nach mir geht, brauchen wir keine Beerdigungen haben. Ich finde das schön, wenn Menschen lange leben. Auf dass du lange lebst, sagt die Bibel. Ja, toll. Aber es ist doch eine Entwicklung. Wer will denn? Und so ist auch hier. Deswegen brauchen wir diese Fülle, dass es weitergeht. Werdet voll. Ja, dass das geschieht. Jetzt übergeben wir ans Abendmahlsteam. Also, da gehöre ich ja dazu. Wir wollen diesen Sprung wagen, auch da jetzt zügig weiterzugehen, kann hier die letzte Folie noch zum Abschluss, die noch da ist, die fasst nochmal zusammen. Das waren die Themen in der Welt, in den Gläubigen allgemein. Ich möchte in jedem Gotteskind ganz wohnen. Und diese Begriffe, die das Gleiche meinen, für diese Fülle, für dieses Überfließende, für dieses Volle, das war den ersten Christen wichtig. Damals sollte uns auch wichtig sein. Wir prüfen die Geister, ob sie aus Gott sind. Nächsten Sonntag wird hier gepredigt von Paul und in der Gemeindefreizeit über die Freude im Heiligen Geist. Und ich weiß nicht, was der Paul auf dem Herzen hat. Das darf gerne in die ähnliche Richtung gehen. Das gehe ich auch davon aus, dass er jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, das Thema Auszug aus der Wüste nimmt oder so. Oder irgendwie die Bedeutung der Granatäpfel in Verbindung mit der Endzeit oder irgendwas. Sondern dass es schon in diese Richtung geht. Wir sind uns da eins, Paul, oder? Amen. Genau. Gut. Jetzt können wir das hier ausmachen. Ich bitte die Geschwister, nach vorne zu kommen, die mit uns hier dienen am Abendmahl.